Liebe Freunde, heute Morgen haben wir drei und Tante Maren von unserer kleinen Sarah Abschied genommen. Ganz sanft hat ihr Herz aufgehört zu schlagen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Bitte hört nicht auf, für uns zu beten. Arne, Anja und Tim am 13. September 2014. Noch immer schießen mir die Tränen in die Augen, wenn ich in meinen E-Mails stöbere und wie zufällig wieder auf den Tag stoße, der das Leben meiner Familie für immer verändert hat. Der Tag, an dem wir unser Mädchen in Gottes Hände legen mussten. Hunderte von Menschen haben uns geschrieben und noch eine Vielzahl mehr buchstäblich auf allen Kontinenten dieser Erde um ein Wunder gebetet. Das Wunder ist ausgeblieben. Tim hat seine Schwester verloren und Anja und ich sind seit jenem Samstag im September gezwungen, den schwersten Weg zu gehen, den sich Eltern vorstellen können, das eigene Kind vollständig loszulassen. Wenn man seine Eltern verliert, macht einen Menschen das in der deutschen Sprache zum Waisen. Seinen Ehepartner zu verlieren, zum Witwer oder zur Witwe. Für den Verlust des eigenen Kindes gibt es im Deutschen jedoch kein Wort. Auch nicht für den eines Geschwisterteils, denn die Vorstellung ist zu schrecklich und die Reihenfolge zu unnatürlich. Man behilft sich damit Begriffen wie verwaiste Eltern oder trauernde Eltern, aber die Ohnmacht, diesen Verlust in Worte zu fassen, kommt ja nicht von ungefähr. Ein Kind ist uns Eltern zum Schutz anbefohlen, nicht nur in den Babyjahren, wenn es ganz und gar auf die körperliche und auch seelische Versorgung der Eltern angewiesen ist, sondern auch später in den Jahren des Heranwachsens zum eigenständigen Leben hin. Und selbst dann hört bei uns das Empfinden nie auf, dafür verantwortlich zu sein, dass es unserem Kind gut geht. Wenn dieser Schutz aber von einem Moment zum nächsten nicht mehr greift, obwohl es doch in meiner Hand gelegen hätte, dann fehlt dafür jedes Wort. Ich erzähle auch heute Morgen, rund 4 Jahre nach unserem Unfall, nur von der ersten Teiletappe meiner Trauer, denn ich habe mich mit dem Gedanken einrichten müssen, dass die Folgen dieses Verlustes uns als Familie das restliche Leben begleiten werden. Wenn man selber noch nie etwas so Gravierendes erlebt hat, und ich hoffe, dass viele von euch das auch nicht müssen, dann hat man vielleicht so eine Vorstellung, so ein Verlust ist wie ein komplizierter Beinbruch, wo man eine ganze Zeit mal außer Gefecht ist und man muss sein Bein hochlegen, kann nicht arbeiten gehen, muss es schienen und schonen und irgendwann wachsen die Knochen wieder zusammen und dann beginnt man auf Krücken zu laufen, vielleicht Reha zu machen. Man wird sicherlich so schnell keinen Marathon mehr laufen, aber man kann irgendwann wieder normal gehen. Wenn ich ein Bild finden muss für unseren Verlust, dann ist das Einzige, was mir einfällt, das eine Amputation. Wir werden Zeit unseres Lebens durchs Leben hinken. Von jetzt an. Alles andere wäre schlicht eine Beschönigung. Ein Jahr vor unserem Unfall haben wir Freunde in Kalifornien besucht und gemeinsam gingen wir in einen der Gottesdienste der Saddleback-Gemeinde. Das ist eine riesen Church-Gemeinde, Kirche mit 25.000 bis 30.000 Menschen am Wochenende in den unterschiedlichen Veranstaltungen. Und an diesem Samstag predigte das leitende Pastoren-Ehepaar Kay und Rick Warren zum ersten Mal wieder, nachdem sie 4 Monate pausiert hatten, weil sich ihr Sohn Matthew im Alter von 27 Jahren das Leben genommen hat. Wir waren zufällig an diesem Samstag da, wo sie eine neue Predigtreihe begannen, nachdem sie zurückgekehrt sind. How you're getting through what you're going through. Wie man durch die schweren Zeiten hindurchkommt, die man durchleben muss. Und die Worte sind mir wie heute im Ohr. Jeder, der jetzt zuhört, befindet sich in einer von 3 Phasen. Entweder du kennst jemanden persönlich, der gerade mitten in einer existenziellen Krise steckt, oder du bist selbst im Moment in einer solchen Krise, oder du wirst irgendwann auf eine zusteuern. Denn solche Krisen kommen ohne Vorwarnung und passieren immer wieder mal im Leben. Mit anderen Worten, die Predigt heute ist für jeden von euch. So sagte er. Natürlich kann man sich auf einen Verlust wie den unseren nicht im eigentlichen Sinne vorbereiten. Und ein Mensch, der ständig mit dem Schlimmsten rechnet, wird seines Lebens nicht mehr froh. Also man kann nicht die ganze Zeit denken, oh, was passiert mir als nächstes? Sonst wird man über seinen Ängsten und dunklen Vorahnungen depressiv werden. Aber persönliche Verluste gehören zum Leben dazu. Nicht nur der Verlust eines geliebten Menschen, es kann auch der Verlust eines Lebenstraums sein. Das kann ganz früh anfangen, dass man Ballett tanzen möchte, aber man irgendwie dafür nicht so begabt ist und das wirklich wehtut, weil eine enge Freundin vielleicht das will als Kind. Oder ein anderer Traum, der sich bezieht auf etwas, was man beruflich machen will, Musiker zu werden oder Sportler. Der Verlust meiner Arbeit, das Zerbrechen einer wichtigen Beziehung, ob nun in Familie oder Freundschaft, Partnerschaft oder Ehe oder eine anhaltende Krankheit. Solche Erfahrungen können wir nicht vermeiden, aber wir haben die Wahl, wie wir auf sie reagieren und auch, ob wir sie betrauern oder nicht. Ich habe mich von Anfang an entschieden, meiner Trauer mit offenen Augen entgegenzutreten. den Schmerz anzuschauen und nicht wegzugucken. So war eines meiner ersten Gebete, das ich im Krankenhaus gesprochen habe nach unserem Unfall: Herr, hilf mir jetzt nicht hart und bitter zu werden. Lass mich dich wahrnehmen und weich und empfindsam bleiben. Und wenn man sowas betet, ist der Preis viele, viele Tränen. Ich erwarte es von niemandem, das genauso zu machen wie ich, denn wer das tut, ist ein Seelenverwandter, von denen wir im Leben nur wenige treffen. Und selbst die engsten Angehörigen verarbeiten ihre Trauer ganz unterschiedlich. Und Trauer kann eine solche Geißel sein, dass man sich von ihr immer wieder bewusst abwenden muss, um den Überlebenswillen nicht zu verlieren. Ich möchte aber heute Morgen denen eine Stimme leihen, die selbst durch einen überwältigenden Verlust gehen müssen und sich dieser Aufgabe genauso wie ich nicht gewachsen fühlen. Ich möchte Mut machen, ehrlich zu sein und keine vorschnellen Antworten zu geben, geduldig mit sich und mit anderen. Aber auch dem Drang nicht nachzugeben, auf die Schnelle alles verändern zu wollen, weil ja jetzt nichts mehr ist, wie es einmal war. Sich nicht der Chance einer prozesshaften Veränderung zu verschließen. Und ich entdecke in mir diese Fähigkeit, inmitten des größten persönlichen Verlustes, vielleicht weil ich mich nicht mehr so stark von der Meinung und Wertschätzung anderer Menschen von mir abhängig mache, denn ich kann nicht von ihnen erwarten, dass sie verstehen, was in mir vorgeht. Das kann ich, wenn ich ehrlich bin, nicht einmal von meiner engsten Familie erwarten. Und dieser zunächst sehr einsame Zustand ermöglicht auf den zweiten Blick Veränderung, die Hilfe von anderen anzunehmen und zuzugeben, dass ich ergänzungsbedürftig bin. Wenn man, so wie ich, ein Sandkastenprominenter ist, also in einem gewissen gesellschaftlichen Zuschnitt ein Prominenter, dann kriegt man, wenn so etwas publik wird, und es wurde sehr, sehr schnell, sehr viele Zuschriften von Menschen in Form von Briefen und E-Mails. Und manche von denen, die hat man aufgenommen und zur Kenntnis genommen, aber die gingen auch so ein bisschen durchs eine Ohr rein und durchs andere raus, weil man ihnen sehr schnell anmerkte, dass da niemand so richtig durchdrungen hat, was Schmerz wirklich ist. Da wollte jemand was Nettes sagen, aber das war es dann auch. Umso tiefer gingen solche Worte, die man abspüren konnte, da ist jemand, der wirklich Schmerz kennt und der einen Weg gefunden hat für sich oder Worte gefunden hat, die trösten. Und eine solche Zuschrift beinhaltete den Text von Herbert Sack. Das war ein Soldat, der im Zweiten Weltkrieg im Russlandfeldzug gekämpft hat und 1943 entkräftet und am Ende seines Lebens angekommen ein paar Worte formuliert hat, die, als ich sie gelesen habe, mir durch Mark und Bein gegangen sind. Und zwar nicht, weil ich zu allen Jahren Amen sagen konnte, was da im Text stand. Vielmehr musste ich darauf rumkauen und mich an manchen Dingen auch reiben, die gesagt wurden. Aber es steckte trotz allem so viel Hoffnung da drin, dass ich irgendwann noch einen Chorus geschrieben habe. Dieses Lied wollen wir jetzt für euch singen. Das heißt Schönheit aus der Asche. Sarah wäre am Tag nach ihrem Tod 11 Jahre alt geworden. Sie stand an der Schwelle zur Pubertät, war aber noch ganz Kind. Und sie bleibt für uns und alle, die sie kannten, ein einzigartiges Mädchen, so wie jeder Mensch auf dieser Erde einzigartig ist und unersetzbar. Sarah war extrovertiert und keck, lebensfroh und lustig, verschmitzt und laut, aufgeweckt und aufgedreht. Sie erfüllte unser Haus und jeden Raum, in dem sie sich aufhielt, mit Leben. Sie hatte ein süßes, glucksendes Lachen und lachte gerne und oft. Damit konnte sie die Menschen anstecken und es war fast unmöglich, sie nicht gern zu haben. Sie handelte impulsiv, nur selten berechnend, war sehr direkt und machte sich oft über die Folgen ihres Handelns keine Gedanken. Ihre Emotionen brachte sie aber so vehement zum Ausdruck, dass es ihr in unserer Familie den Spitznamen Drama Queen einbrachte. Sie war im selben Maße mitfühlend und besorgt, wenn es jemandem nicht gut ging. Sie kleckerte oft, hinterließ in ihrem Zimmer und an anderen Orten eine Spur der Verwüstung und war auch sonst recht tollpatschig, was ihrem Selbstbewusstsein aber anscheinend keinen Abbruch tat. Im Laufe der Jahre haben wir einige weitere Spitznamen für sie gefunden. Lotta, Charlotte oder Sarah Labalotta. Hätten wir ihren Namen erst ausgesucht, nachdem wir sie ein paar Jahre kannten, wäre uns Lotta als Zweitname wohl bezeichnender vorgekommen als Sarah Marie, obwohl Marie von der ursprünglichen Wortbedeutung auch die Widerspenstige und Ungezähmte heißt. Und das trifft ihren Charakter sehr gut, denn sie hatte extrem viel Energie und brauchte vermutlich auch deswegen weniger Schlaf als andere Kinder. Und den wollte sie Zeit ihres Lebens nicht besonders gerne im eigenen Bett alleine finden, sondern lieber in den Armen von Mama. Wir bekamen also über all die Jahre nächtlichen Besuch und oft zog meine Frau nachts in Sarahs Zimmer um, damit Ruhe im Karton war. Sarah hatte eine blühende Fantasie, die es ihr schwer gemacht hat, am Abend zur Ruhe zu kommen, weil ihr die Erlebnisse des Tages, Filme, Bücher oder Theaterstücke in den schillerndsten Farben nachgingen. Sie liebte die Aufmerksamkeit anderer Menschen und kletterte schon in frühen Jahren ganz ungeniert zu Papa auf die Bühne hoch, wann immer sich eine Gelegenheit ergab.
Meine Tochter hatte eine sehr starke Bindung an unsere Familie, an mich, besonders aber an ihre Mama, mit der sie ein beinahe symbiotisches Verhältnis verband. Ich vergleiche die Innigkeit ihrer Beziehung gerne mit Rory und Lorelei von den Gilmore Girls. Jetzt mal Hand aufs Herz, gibt's hier Gilmore Girls Fans? Also diese Serie ist, ja, so ein paar outen sich, kann ich sehr empfehlen, auf Netflix erhältlich, super, super klasse Serie für Kids und ihre Eltern zum Zusammengucken. Und Sarah liebte diese Serie ebenfalls von Herzen und konnte ihre Episoden immer und immer wieder anschauen. Anja und Sarah waren ähnlich unzertrennlich. Und obwohl in Sarahs Herzen viele Menschen Platz hatten, gehörte ihrer Mama doch der Ehrenplatz. Ein Klassiker war allabendlich die Verhandlung, wer sie ins Bett bringen darf. Sarah hatte das seltene Talent, 80% Mama und 20% Papa so darzustellen, als wäre es ein fairer 50-50-Split gewesen. Auch ihre Tante Maren und ihre Oma Helga wurden von ihr heiß geliebt und diese Liebe brachte sie gerne zum Ausdruck, indem sie kleine Kärtchen schrieb und der Person aufs Bett oder den Schreibtisch oder den Küchenblock legte. Und eine dieser Grußkarten wurde für ihre Oma zum Vermächtnis, die am Tag unseres Unfalls erst am späten Nachmittag von einer mehrtägigen Auslandsreise zurückkam. Sarah hatte sich wenige Tage zuvor auf der Durchreise zu unserer Ferienwohnung in Omas Schlafzimmer zurückgezogen, weil sie da über viele Jahre, wann immer sie dort übernachtet hat, bei Oma geschlafen hat. Und als Helga am Abend ihrer Rückkehr die Bettdecke zurückschlug, fand sie eine Karte von Sarah. Ich hab dich lieb, Oma. Es waren die letzten Worte, die sie an sie gerichtet hat. Sarah durchlief in unserer Kirchgemeinde alle Kindergruppen und war zum Schluss Teil der Jesus Girls. Das war die älteste Kindergruppe. Der Glaube war schon früh ein natürlicher Bestandteil ihres Lebens. Beim Mittagessen und zur Nacht, aber auch wenn wir auf eine längere Reise gingen, hat sie oft das Wort ergriffen und gebetet. Mal aus Ungeduld, um endlich essen zu können. Und dann wieder, wenn die Atmosphäre gerade angespannt war. Denn beten fiel ihr gar nicht schwer. Als ich im Jahr 2008 ein Album mit dem Titel Geheimnisvoller Gott veröffentlicht habe, war sie gerade einmal 5 Jahre alt. Und im Vorfeld dieser Veröffentlichung hat sie sich mit meiner Frau über das Cover unterhalten, auf dem ein kleiner Junge vor einem lichtdurchfluteten Vorhang zu sehen ist. Mama, was ist hinter diesem Vorhang? Das wissen wir nicht. Ich glaube schon, Gott. Kurz darauf, auf den Tag genau 6 Jahre vor dem Unfall, das weiß ich so genau, weil wir ein kleines Büchlein geführt haben, in dem wir die besonders bemerkenswerten und lustigen Aussprüche unserer Kinder aufgeschrieben haben, haben wir uns unterhalten über Menschen im hohen Alter. Und ich sagte, Sarah, ich kenne niemanden, der über 100 Jahre alt ist und noch lebt. Ich aber, Gott ist doch über 100 Jahre alt und lebt im Himmel. Und irgendwann im Sommer 2013 lagen Mutter und Tochter abends gemeinsam im Bett, als Sarah den denkwürdigen Satz sagte, der uns unser ganzes Leben begleiten wird. Mama, manchmal habe ich das komische Gefühl, dass ich nicht hierher gehöre, hierher auf diese Erde. Als ich morgens aufwachte und den wolkenverhangenen Himmel sah, habe ich Anja gefragt, ob wir den geplanten Ausflug nicht lieber verschieben wollen. Aber an der Küste wechselt das Wetter sehr schnell und als Anja die Frage an Sarah weitergab, kam als Antwort nur, nein Mama, wir haben uns doch schon so darauf gefreut, aber komm noch ein bisschen ins Bett, kuscheln. Es war das letzte Mal, dass sich Mama und Tochter gegenseitig umarmten. Bald fuhren wir los in Richtung unseres nächsten Abenteuers. Im CD-Player lief das Album Ghost Stories von Coldplay. Ich habe mir später das Gehirn zermartert, worüber wir uns bei der Fahrt unterhalten haben und was wohl Sarahs letzte Worte gewesen sind. Aber das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass ich beim Vorbeifahren an einem Straßenschild einen ziemlich dummen Witz über die Entstehung des Ortsnamens Puttgarden gemacht habe, quittiert von einem kollektiven Oh Papa der Restfamilie. Dann kam irgendwann ein Linksabbiegerschild in Richtung Hansapark. Ich schaute meine Frau nur fragend an, weil das Navi eigentlich anzeigte, dass wir auch geradeaus zum Ziel gekommen wären. 2,8 Kilometer hatten wir noch übrig. Sie gab mir zu verstehen, ich solle ruhig dem Schild folgen. Die Zubringerstraße folgte einer leichten Biegung. Dann musste ich links auf die Vorfahrtsstraße abbiegen. Bergauf, der Sonne entgegen. Ein Zeuge hat später ausgesagt, dass an diesem letzten Sommertag 2014 die Sonne sehr tief gestanden hat. Und ich habe ihn nicht kommen sehen. Die Warnung von Anja kommt zu spät. Das Taxi schießt mit rasanter Geschwindigkeit auf uns zu. Dann der Aufprall. Wir drehen uns, kommen zum Stehen, Momente des Schocks und dann die hysterische Stimme meiner Frau, als sie sich umdreht. Ich glaube, Sarah ist tot. Meine Tochter reagiert nicht. Ich bin wie benommen. Panik kriecht in mir hoch. Anja hat das Handy in der Hand, versucht den Notruf zu wählen. Mittlerweile erreichen 3 Ersthelfer aus einem der nachfolgenden Autos die Unfallstelle. Die beiden Männer versuchen, Sarah behutsam durchs Fenster aus dem völlig verbeulten Fahrzeug zu heben. Die Frau, die ebenfalls gekommen ist, kümmert sich um Anja und Tim und versucht sie zu beruhigen, während ihre eigenen drei Kinder 20 Meter entfernt auf dem Rücksitz des nachfolgenden Autos sitzen. Die beiden Männer suchen nach Sarahs Puls und Herzschlag, versuchen sie wiederzubeleben. Ich stehe in diesen scheinbar endlosen, bangen Momenten nur in unmittelbarer Nähe und bete: Herr, rette mein Mädchen, rette mein Kind. Es fühlt sich so ohnmächtig an, nichts tun zu können. Und während ich diesen Satz unablässig bete, setzt sich eine Liedzeile in Dauerschleife in meinem Kopf fest. Sie stammt von einem Song von Tom Lane, einem Musikerfreund und Kollegen aus den USA, den ich viele Jahre nicht gehört und gesehen habe. Everything's gonna be alright, my father's here. Everything's gonna be alright when he draws near. Alles kommt in Ordnung, denn mein Vater ist ja hier. Alles kommt in Ordnung, wenn er mir nur nahe ist. Ich hoffe, bange und bete, dass mir Gott dieses Lied eingeflüstert hat. Am Unfallort und auch später während der 10 Tage auf der Intensivstation in Lübeck. Dass er mir damit zusagt, dass Sarah leben darf. Heute glaube ich, dass ich das Lied hören musste, um zu wissen, dass es Sarah gut ging. Vom ersten Moment an, weil der Vater im Himmel sie vom Moment des Aufpralls an in Empfang genommen und in die Arme geschlossen hat. Nach 10 Minuten kommen der Rettungshubschrauber und mehrere Krankenwagen, Sanitäter eilen herbei. Ich frage, ob ich mitfliegen kann, höre nur ein knappes: Das wird nicht möglich sein. Sehe den Helikopter abheben, alles ist wie im Nebel, ich fühle mich so hilflos, versuche aus dem Wrack unser Hab und Gut zu bergen, CDs und Sonnenbrillen, Kleidung, sehe die Glassplitter und erschlafften Airbags und mein Verstand sagt mir, dass es nicht sonderlich klug ist, was ich hier tue. Dann kommt ein weiterer Sanitäter, bringt mich zu einem der Rettungswagen. Ich sehe auf dem Weg Anja und Tim in einem anderen, frage, ob ich da nicht mitfahren kann, höre aber nur, dass es für 3 Personen plus Sanitäter zu eng ist und es meinem Sohn auch nicht gut gehe. Und dann legt man mir diese furchtbar enge Halskrause um und versichert mir, das sei unerlässlich, bis im Krankenhaus sichergestellt werden kann, dass ich mir beim Unfall keine inneren Verletzungen und auch kein Schleudertrauma zugezogen habe. Und schon fahren wir mit Blaulicht los. Die Minuten bis zur Ankunft im Krankenhaus erscheinen endlos. Ich mache mir natürlich Sorgen um meinen Sohn. Ich habe ihn am Unfallort noch herumlaufen sehen und frage mich, wie es ihm geht, wie es Anja geht, die eine dicke Beule am Kopf hat. Aber alles wird überlagert von der bangen Frage, was mit meinem Mädchen ist. Und dann bete ich wieder verzweifelt und spüre zum ersten Mal diesen kalten Hauch ums Herz. Wenn Sarah jetzt stirbt, dann ist mein Leben, wie ich es kannte, vorbei. Dann zerbricht meine Familie und dann zerbricht auch meine Ehe. Dann ist nichts mehr, wie es vorher war. Ich bin ja schließlich das Auto gefahren. Oh Gott, mach, dass es nicht passiert. Dann ist da wieder diese Liedzeile. Everything's gonna be alright. My father's here. Ich sehe Lübeck an mir vorbeiziehen. Eine Stadt, mit der so viele Ferienerinnerungen verbunden sind und die jetzt zum Schauplatz des größten Dramas in meinem Leben wird. Ich komme im Krankenhaus an und werde in die Notaufnahme gebracht. Da ist der Erwachsenenbereich in der Bereich für Jugendliche getrennt und so weiß ich nicht, was mit Tim ist, sehe aber Anja. Das ist deutlich besser, als allein die Ungewissheit zu ertragen. Es ist aber auch eine Begegnung voller unausgesprochener Sätze. Noch wissen wir nichts von Sarahs Zustand, hören aber bald, dass sie sofort operiert worden ist. Anja und ich sind für die Schwere des Unfalls körperlich erstaunlich unversehrt geblieben und werden nach 1 Stunde entlassen. Aber die Gedanken kreisen unaufhörlich um das schwächste Glied, um Sarah. Ich weiß nicht, wie oft ich in den ersten Tagen und Wochen den Satz gehört oder gelesen habe: Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, dann lass es mich nur wissen. Der Satz ist immer gut gemeint, aber er überfordert den Trauernden oft, denn am Anfang fühlt sich das Herz so dumpf, gelähmt und benommen an, dass man gar nicht hätte sagen können, was mir gut tut. Das Leben schien auf der einen Seite wie in Zeitlupe an mir vorbeizuziehen und auf der anderen Seite war ich oft von wenigen Tätigkeiten schon erschöpft. Und in dieser Phase hat mir kein "was immer ich für dich tun kann" geholfen, sondern ganz konkrete Angebote. Da war eine liebe Freundin, die irgendwann anrief und sagte: Ich würde gern diese Woche für euch kochen. Soll ich Mittwoch, Donnerstag oder Freitag kommen? Und dann brachte sie den Topf mit und hat ihn einfach mit einer Tüte an die Klinke gehängt. Nicht noch geklingelt und gesagt: So, nur erzähl mal, wie geht's dir eigentlich? Wie oft will man in der Woche denn noch erzählen, wie es einem geht, wenn man das selber nicht so genau weiß? Dann war da diese Nachbarin, die hat aus dem Rewe angerufen und gesagt: Ich stehe hier gerade im Rewe, kann ich euch was mitbringen? Und der Nachbar auf der anderen Seite, der hat kein Wort gesagt, aber als im Dezember der erste Schnee fiel und er blieb einige Zeit liegen, ich glaube fast einen ganzen Monat, haben sie Tag für Tag unseren Gehweg geschippt, ohne ein Wort. Und die Tätigkeit, das, was sie gemacht haben, das sprach lauter als 1000 Worte. Denn wenn man in tiefer Trauer ist, braucht man keine Worte, sondern körperliche Berührung, wenn man die zulassen kann. Wortlose Umarmungen tun gut, sich ausweinen zu können, bis die Tränen versiegen. Man reagiert aber auf Banalität und Phrasen sehr allergisch. Denn die Seele ist so wund, dass die Worte des Trostes, die weitergereichten Bibeltexte, wenn es denn so ein frommer Kontext ist, oder die geschriebenen Karten und E-Mails vielschichtig und behutsam sein sollten, um nicht mehr verletzen als zu trösten. Es tut gut, wenn da viel Hoffnung drin steckt und wenn sie feinsinnig sind, nicht oberflächlich und gedankenlos, wenn sie bemüht sind, die Nuancen der Gefühlswelt des Moments zu erfassen. Und ich weiß, dass ich die Latte gerade ganz, ganz hoch hänge. Aber es ist ja nicht nur der Trauernde, der keine Worte hat, sondern es sind auch die, die trösten wollen und die oft keine Worte haben und die oft deswegen ganz dumme Sachen sagen, weil sie versuchen, irgendwas zu sagen und sie hätten besser die Klappe gehalten und nur mitgeweint und umarmt. Das ist übrigens das, was die Freunde bei Hiob tun im Alten Testament, als der sieht, wie so langsam, wie so bei dem Wetten, das Männchen nach verlorener Saalwette, alles zerbröselt. Und dann kommen sie, zerreißen erstmal ihr Obergewand, weil man das damals so tat. Und dann setzen sie sich 5 Tage hin zu Hiob. Und alles, was sie tun, ist schweigen und weinen. Menschen trauern selbst in der engsten Familie ganz, ganz unterschiedlich. Das lernt man. Und man lernt auch, dass die Frommen nicht besonders gut sind, mit Trauer umzugehen. Und der Grund dafür ist, dass die wenigsten so richtig verinnerlicht haben, dass tiefe Trauer und aufrichtiger Glaube gleichberechtigt nebeneinander stehen müssen. Manche Leute haben irgendwie so diesen Floh ins Ohr gesetzt bekommen, wenn man nur glaubt, tut's nur noch halb so weh. Wenn man ewige Hoffnung in sich hat, dann ist es ja nicht so schlimm. Und Arne, deine Tochter ist ja jetzt bei Jesus. Ich hätte ihn ohrfeigen können, der kam und mir so einen Satz gesagt hat, wenige Tage danach. Nicht, weil das nicht wahr wäre, sondern weil das so unsensibel ist, einem Vater, der gerade seine Tochter verloren hat, zu sagen, mach dir nichts draus, die hat's jetzt besser. Als ob das irgendwas trösten würde. Tröstet nicht. Ist einfach nur Hilflosigkeit eines Menschen auszudrücken, und weil er nichts anderes Besseres sagen kann, sagt er so etwas. Dabei wäre das viel bessere Wort gewesen, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich habe überhaupt keine Worte für das. Es tut mir entsetzlich leid, was euch passiert ist. Das hätte völlig ausgereicht. Menschen trauern also ganz, ganz unterschiedlich. Während der eine unbedingt über das Gefühl des Verlustes reden muss und über den Menschen, den er so abgrundtief vermisst, hat der andere eher das Bedürfnis, diese Empfindung mit sich alleine auszumachen. Und diese unterschiedliche Art zu trauern sagt zunächst überhaupt nichts darüber aus, wie sehr uns unser persönlicher Verlust getroffen hat. Es ist einfach nur eine andere Art, ihn zu verarbeiten und zu zeigen. Und diese Verarbeitung, und das macht es nicht leichter, verläuft zu allem Überfluss häufig auch noch antizyklisch. Während also der eine vielleicht gerade ziemlich gefasst ist, zerfließt der andere und umgekehrt. Während ich den starken inneren Drang verspürte, mir meine Not von der Seele zu reden und auch zu singen später und viele Freunde zu sehen, war Anjas Mitteilungsbedürfnis erheblich reduzierter. Sie hat zwar fast sofort begonnen, therapeutische Gespräche zu führen, aber sie beschränkte ihren Redebedarf ansonsten auf ihr allerengstes Umfeld und hat ganz viel von ihrer Trauerarbeit mit sich selbst und ihrem Tagebuch ausgemacht. Das war so der innerste Zufluchtsort, wo alle Gedanken und Gefühle völlig ungefiltert festgehalten werden konnten. Männer sind manchmal so ein bisschen später, weil wir auch meinen, wir kriegen das selber auf die Kette. Was in einer Situation wie der völlig illusorisch war. Das habe ich irgendwann auch begriffen. Und Anfang 2015 begann ich dann selbst eine beinahe 2 Jahre andauernde Gesprächsreihe mit einem Psychotherapeuten, einem Fachmann für Trauer- und Traumatherapie, der selbst einen 15-Jährigen durch Ertrinken verloren hat. Und ich glaube, dieser letzte Punkt gab den Ausschlag dazu, mich auf diese Gespräche einzulassen. Und ich spürte instinktiv, entweder ich würde alles tun, was immer nötig war, um mich meinen eigenen Abgründen zu stellen, der Unterschiedlichkeit in unserer Ehe und auch den Folgen unseres Verlustes, oder ich riskierte neben meiner Tochter auch noch meine ganze Familie zu verlieren, denn 80% aller Ehen, die den Verlust eines Kindes in Deutschland zu beklagen haben, zerbrechen daran, 4 von 5. In Amerika sind es 19 von 20. 5% der Ehen überleben in Amerika den Verlust eines Kindes. Ich weiß mittlerweile ziemlich gut, warum. Schon die ersten Begegnungen mit Dr. Ebner machten mir deutlich, dass ich es ohne diese Gespräche nicht schaffen würde. Wir schauten uns gemeinsam das Trauma des Unfalls an, sprachen über Schuld und auch über Verfahrensfragen. Er war in der Woche zu einem Gespräch für mich da, als die Staatsanwältin nach 9 Monaten das Verfahren einstellte, ungefähr mit folgenden Worten: Der Beklagte Arne Eckart Kopfermann hat sich vermutlich der fahrlässigen Tötung seiner Tochter Sarah Marie Kopfermann ausreichend verdächtig gemacht. Wir raten jedoch aufgrund von Paragraph so und so viel Strafgesetzbuches dringend von einer Bestrafung ab, Die Familie ist mit dem Verlust genug gestraft. Ich denke, die meisten von euch spüren oder können das irgendwie fühlen, dass so ein Satz dazu in der Lage ist, einen Menschen zu zerstören. Den Selbstwert eines Menschen zu zerstören. Dieses Empfinden, dass da so ein Satz auf dem Boden meiner Seele ist, der mich von jetzt bis zu meinem Lebensende immer anklagen dürfte. Übrigens einer der Gründe, warum ich ihn öffentlich mache, damit er nicht so eine Macht über mich haben kann. Und es war so wichtig, dann Freunde und diesen Dr. Ebner an meiner Seite zu haben, der mir gesagt hat, Herr Kopfermann, es ist so ein himmelweiter Unterschied zwischen juristischer Schuld und moralischer Schuld. Und was Ihnen da passiert ist in diesem Unfall, das hätte Hunderten, Tausenden von uns passieren können, in so vielen Situationen im Straßenverkehr, wo ein Schulterblick gefehlt hat und es hätte zum Äußersten kommen können. Und Sie waren leider am falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Ich habe ihm mein Herz über die Situation zu Hause ausgeschüttet und empfand eine riesige Erleichterung, dabei nichts zurückhalten zu müssen. Keine Empfindungen, keine Tränen, keine Unsicherheiten. Ich musste mir keine Gedanken machen, ob ich die Situation gerade im Griff hatte, ob mein Vertrauen auf Gott gerade am Minimum angekommen war oder noch vorhanden. Und oft habe ich eine Stunde fast ununterbrochen geredet. Ich weiß, wenn man mir zuhört, kann man sich das vorstellen. Und mir alles von der Seele geladen. Und am Ende konnte ich wieder ein bisschen besser durchatmen und mit ein bisschen mehr Hoffnung in die nächsten 2 Wochen gehen, bis zum nächsten Gespräch. Und dann habe ich ein paar Dinge begriffen über Trauer, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Ich begann zu verstehen, dass wir nicht nur die Erlebnisse mit Sarah betrauern, die hinter uns liegen und die jetzt unweigerlich mit dem Schmerz des Verlustes verbunden sind, die wir eingerahmt haben in Bildern zu Hause im Wohnzimmer oder auf dem Bildschirmschoner oder dem Handy haben, sondern wir betrauern auch die Erlebnisse, die wir in der Zukunft nicht mehr teilen werden. Wenn im Frühjahr es wieder wärmer wird und die Familien in unserem Wohngebiet rauskommen mit ihren Fahrrädern, um Fahrradtouren zu machen, macht Familie Kopfermann keine Fahrradtour mehr, weil mein Sohn ein Jahr nach dem Unfall ins Internat gekommen ist. Das war schlicht nötig, damit die Familie nicht zerbricht. Und das heißt, wir hatten so dieses Gefühl, innerhalb von einem Jahr 2 Kinder gehen zu müssen, so zumindest psychologisch, auch wenn er zu Hause ist. Und manche Dinge, die für andere ganz selbstverständlich sind, sind es für uns nicht mehr. Jahrestage, Weihnachten, solche Feste tun besonders weh. Aber es sind viele Kleinigkeiten, auch wenn sie zum 2. oder 3. Mal wiederkommen. Ich werde nie eine Schrotflinte kaufen und den ersten Freund von Sarah vom Hof jagen, wenn er mir nicht passt. Ich werde nie auf ihrem Abiball tanzen. Und hätte sie ihren Traum wahrgemacht, so wie Rory zu werden bei den Gilmore Girls und Journalistin zu werden, dann habe ich nie die Chance, ihren ersten Artikel zu lesen, wenn sie mich freudestrahlend anruft und sagt, schau mal, Papa, das habe ich geschrieben. Ich begann auch zu verstehen, dass wir die Familienkonstellation betrauern, die wir bis 2014 wie selbstverständlich gehabt haben und die von einem Moment zum anderen weggebrochen ist. Dr. Ebner ließ sich unser Miteinander schildern, als Sarah noch bei uns war, diese absolut symbiotische Beziehung zwischen ihr und meiner Frau. Aber auch die Wesenszüge und Verhaltensweisen meiner Tochter, die ich so sehr vermisse. Und auch das Empfinden, dass Tim gerade in den ersten Wochen um unsere ersten Therapiesitzungen herum kaum ein gutes Haar an mir gelassen hat. 14 ist ein toughes Alter, wenn man seine Schwester verliert. Und nachdem Dr. Ebner eine Weile zuhörte, sagte er ein paar Dinge, die sich mir sehr eingeprägt haben. Herr Kopfermann, es sieht so aus, als hätten Sarah und Sie eine Achse in der Familie gebildet und Ihr Sohn und Ihre Frau diese andere Achse. Und obwohl die Beziehung zwischen Ihrer Tochter und Ihrer Frau so eine besondere war, sind Sarah und Sie doch die beiden, die sich eigentlich am ähnlichsten waren. Und wenn in einer Familie eine der Achsen wegbricht, dann ist das wie bei einem Auto. Das ist erst einmal nicht mehr fahrtüchtig. Ein Auto mit gebrochener Achse ist nichts als ein Wrack. Das ist für Sie ein sehr, sehr schmerzhafter Zustand, weil Ihr Sohn instinktiv spürt, dass er sich jetzt auf die eine Achse verlassen muss, die noch intakt ist. Und das ist die Beziehung zu Ihrer Frau. Sie müssen das aushalten. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht versprechen, ob Ihre Familie diesen Verlust überleben wird. Der Mann ist auch fromm, aber auch Realist. Was ich sicher weiß, Sie werden einen langen Atem brauchen. Ich begann durch die Gespräche zu verstehen, dass es in fast jeder Konstellation von Trauernden einen Flüchter gibt und einen Bewahrer, also einen, der am liebsten die Flucht nach vorne antreten würde und sein jetziges Leben hinter sich lassen würde, weil ja nichts mehr so ist, wie es einmal war. Während der andere alles daran setzt, auf den Ruinen des eigenen Leides das vorhandene Beziehungshaus wieder neu aufzubauen. Und mir wurde bewusst, dass einer der Trauernden seinen Beruf ausübt, um einen verlustfreien Raum zu betreten. Dass meine Frau sich also ganz bewusst Sarah-freie Räume in ihrem Job schaffen musste, um mit der Ohnmacht, Verzweiflung und Wut klarzukommen, die da immer wieder mal aufkeimte. Ich dagegen nahm den Trauerprozess mitten in meine Arbeit hinein und da war kaum ein Musiker, der zu uns ins Tonstudio kam und der während der Session mit mir nicht auch über Sarah gesprochen hätte und die riesengroße Lücke, die ihr Tod in unserem Leben gerissen hat. Wir trauern so unterschiedlich und das ist gerade in der Familie so unerträglich, weil man ja denken würde, du wenigstens müsstest mich verstehen. Es gibt einen engen Freund der Familie, der uns sehr nahe ist, der selbst Jugendlicher ist und der einen sehr empfindlichen Verlust erlitten hat. Er hat mir irgendwann mal erzählt, wie für ihn Trauern ist. Er hat gesagt, das ist für mich wie eine Regentonne, die sich beharrlich mit Wasser füllt und immer ist der Deckel drauf. Und wenn ich das Gefühl habe, sie fließt fast über, dann suche ich mir den ruhigsten Ort, den ich finden kann, den besten Freund, dessen ich gerade habhaft werden kann. Und dann nehme ich den Deckel ab und lasse gerade so viel Wasser raus, dass der Deckel wieder schließt. Ich weiß, dass ich da noch viel unterm Deckel halte, aber es ist meine Art und Weise, wie ich im Moment damit leben kann, ohne daran zu zerbrechen. Hätte man mich im Sommer 2014 gefragt, ob das ein guter Weg ist, um mit Trauer umzugehen, hätte ich wahrscheinlich so einen Unsinn erzählt wie, natürlich ist es nicht richtig, man kann doch nichts unterm Deckel halten, daran zerbricht der Mensch doch. Heute würde ich sagen, wie ahnungslos ich damals war und wie besonders dieser junge Mensch ist, der mir das gesagt hat, wie toll das ist, dass er einen Weg gefunden hat, in seiner Lebenssituation und Lebensphase mit dem Schmerzhaften umzugehen, mit einem Thema, was ihn sowieso sein ganzes Leben begleiten wird, bis er irgendwann an dem Punkt ist, wo er etwas mehr von dem Schmerz zulassen kann und verarbeiten kann. Und darüber habe ich ein Lied geschrieben, das heißt, dies ist ein Lied für die, die keine Worte finden. Ich habe kurz nach dem Abschiedsgottesdienst auf der Rückseite der christlichen Zeitschrift Aufatmen ein Zitat gesehen, was mich sehr berührt hat. Da wurde ein Paar gefragt, was gerade Diamanten eine Hochzeit gefeiert hat, wie sie es denn so lange miteinander aushalten konnten. Und ihre Antwort war so entwaffnend wie einfach. Glücklicherweise wurden wir in eine Zeit hineingeboren, wo man kaputte Dinge nicht wegwarf, sondern reparierte. Und auch das ist ein Teil dieser Realität, denn das Leben ist so anders, dass eine Beziehung immer mit einem Makel versehen ist. Auch danach, auch wenn man sich wieder gefunden hat. Und umso kostbarer ist es, wenn man diesen Schatz im anderen sehen kann oder wiederentdecken kann. Es war auf der Intensivstation, dass ich mich neu in meine Frau verliebt habe, weil sie wie eine Tigerin gekämpft hat an der Seite meiner Tochter. Und dann war da die Sache mit Gott. Und wir zwei, ich glaube, wenn es ein Facebook-Eintrag gewesen wäre, zu der Zeit hätte ich geschrieben, it's complicated. Ich weiß nicht, wie oft ich am Bett meiner Tochter gesungen habe. Wer unter Gottes Schutz lebt und bei ihm bleiben wird, der findet eine Zuflucht, sicher wie eine Burg. Wer an ihm hängt in Liebe, den wird er auch bewahren. Er hört auf unser Rufen und er hilft uns aus aller Not. Aber der Gott, der seinen Engeln befohlen hat, dass sie dafür sorgen sollen, dass mein Fuß nicht gegen einen Stein stößt, hat nicht verhindert, dass wir gegen dieses olle Taxi gestoßen sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr in den Tausenderjahren schon in eine Gemeinde gegangen seid und vielleicht dieses Buch in Händen gehalten habt oder vielleicht sogar gekauft habt. Segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Das Gebet des Jabes, was viele Leute gesprochen haben, so jeden Abend in der Hoffnung, dass das wie so ein christliches Mantra funktioniert und einem quasi damit die Sicherheit gibt, dass der Schmerz und Verlust am eigenen Haus vorbeigeht. Ich habe das auch gebetet am Bett meiner Tochter, jetzt nicht mit der Erwartung, wird ja nichts passieren, weil. Aber auch das hat nicht verhindert, dass Sarah gestorben ist. Und ich weiß nicht, wie oft meine Frau am Bett meiner Tochter dieses alte Abendlied umgedichtet hat. Morgen früh, weil Gott will, wirst du wieder geweckt, weil sie es nicht ertragen konnte, dass in diesem alten Lied steht, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und dann haben wir irgendwann nach dem Tod von Sarah mal nachgeschaut, von wann dieses Lied eigentlich ist und haben dann gelernt, dass es in einer Zeit geschrieben wurde, an der die Kindersterblichkeit von unter 11-Jährigen bei 30% lag. Und die Erfahrung, all die war, in ihr Leben einmünden zu lassen, dass man auch dann Gott vertrauen kann, wenn die Situation so unterschiedlich ist und wenn uns vieles nicht gegeben ist. Ich musste also lernen, mit Gott zu ringen und darüber habe ich einen Text geschrieben, eigentlich ein Lied, was ich aber jetzt gerne nur als Text für euch sagen würde. Wir bauen uns Gebäude aus Gedanken, so hoch, dass sie den Himmel fast berühren. Kein Zweifel bringt sie allzu leicht zum Wanken. Kein Einspruch darf den eigenen Standpunkt stören. Wir hegen unsere festgefasste Meinung und pflegen gut durchdacht Theologie. Sie hat für alles, was du tust, auch eine Deutung und ist sich sicher, du enttäuscht uns nie. Doch du bist Gott, wir sind es nicht. Und du verhüllst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild, nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt. Nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt. Herr, hilf uns, dir trotz allem zu vertrauen. Wir glauben, feste spielst mit offenen Karten, entschlüsseln mit der Bibel deinen Plan. Wenn du dann doch nicht tust, was wir von dir erwarten, dann klagen wir dich unverhohlen an. Zu denken, wir verstehen dich, ist vermessen. Es gibt für dein Verhalten keinen Code. Wir sind nur einem Trugschluss aufgesessen. Das lernen wir oft erst in Leid und tiefer Not, denn du bist Gott. Wir sind es nicht. Und du verhüllst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild. Nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt. Nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt. Herr, hilf uns, dir trotz allem zu vertrauen. Wir Christen in der Zeit, in der wir im Moment leben, haben verlernt, die Klage als einen Teil unseres Glaubens zu sehen. In dem Psalm stehen 150 Bücher, also kleine Büchlein, im Buch der Psalmen zusammengefasst. Von denen sind 65 Klagepsalmen. Die sind von der modernen Lobpreisliteratur komplett rausrevidiert worden. Wir beziehen uns gerne auf die Letztsätze von solchen Klagepsalmen. Da steht dann vielleicht sowas wie, und darum bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich immer an deiner Hand. Und wenn mir doch Leib und Seele verschmachten, bist du doch alle Zeit meines Lebens Trost und Heil. Sowas zitieren wir dann gerne und vertonen es auch gerne, aber die düsteren Sätze, die lassen wir sehr gerne raus, weil die irgendwie nicht so on vogue sind. Ich bin neulich mal interviewt worden von einem Podcast, Hossa Talk, und die haben gesagt, ja Arne, wo ist denn Platz für die Klage im Gottesdienst? Darauf habe ich gesagt, das ist doch so logisch. Wo sollte denn ein besserer Ort sein, im Gottesdienst zu klagen, als im Abendmahl, wo wir den Gott feiern, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hängt, der alles Leid, allen Schmerz, alle Tränen getragen hat für uns. Wo sollte denn ein besserer Ort sein, um diese Momente zu nutzen, für die einzustehen, die trauern und die klagen? Nicht nur in einer Zeit wie im November, die ja nicht immer so wunderschön sonnig und herrlich ist, wie gerade im Moment draußen, sondern manchmal auch ziemlich dunkel und düster. Ich glaube, wir müssen solche Räume schaffen und Christina Brudereck hat mir geholfen mit einem Lied, um das für mich selber zu formulieren, weil ich das eigentlich gar nicht als Teil meiner Frömmigkeit hatte. Du weißt. Manche Christen haben die Sorge, dass wenn man zu Gott klagt, dass man dann das Vertrauen verliert. Aber es ist genau andersrum. Wenn wir nicht unseren Schmerz zum Himmel schreien, dann schreien wir irgendwann gar nicht mehr zum Himmel. Dann singen wir nur die positiven Sachen, aber wir laufen weg, wir bleiben sprachlos. Wenn wir Schmerz in unserem Leben haben und wir den nicht zu Gott bringen können, dann verstummen wir vor Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Dinge formuliert werden, auch wenn die wehtun und auch wenn wir die selber oft gerne nicht anschauen wollen. Und dann ist da die Ewigkeit und diese Perspektive. Manfred Siebert hat mal gesagt, wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Weil das Leben so schön ist, in vielerlei Hinsicht so schön ist, obwohl es so dramatisch ist, in anderer Hinsicht. Und je mehr es uns zwischen den Fingern zu zerrinnen scheint, desto mehr wollen wir es festhalten. Das liegt in der Natur des Menschen, weil wir geschaffen worden sind, um das Leben auszukosten. Ich finde es ganz wichtig, dass wir eine Perspektive haben, die sagt, das hier ist nur eine Durchgangsstation. Das hier ist nicht die ganze Story. Wir leben nicht so, als wäre diese Erde der einzige Ort, der für uns gemacht ist. Am Ende des Abschiedsgottesdienstes kam ein enger Freund auf mich zu und der sagte, Arne, dein bekanntestes Lied ist über dem Meer. Und da zitierst du ja das Alte Testament, wo steht, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und wenn das wirklich stimmt, dann ist es für Sarah so, als ob sie gerade zur Schule gehen würde. Und wenn sie von der Schule zurückkommt, seid ihr wieder da. Und ich finde, das ist ein Teil des Trostes. Ein Teil des Trostes liegt darin, dass Gottes Vorstellung von Zeit und von Ewigkeit so anders ist. Jemand hat mal gesagt, die Ewigkeit ist wie ein diamantener Berg, so hoch wie der Mount Everest. Und alle 1000 Jahre kommt ein Vogel geflogen und pickt einmal gegen diesen Berg. Und wenn er ganz abgetragen ist, ist gerade eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Die Mathematik hat einen Weg gefunden, Ewigkeit, also sprich eine unendliche Kette von Zahlen zu beschreiben, indem sie diesen Kringel geschaffen hat, diese zwei verwobenen Nullen ineinander, um diesen ewigen Kreislauf, der nie durchbrochen wird, darzustellen. Aber unser Hirn versteht das gar nicht. Und deswegen ist es für uns so schwer, das an uns heranzulassen. Und die Skeptiker unter uns sagen sich vielleicht, das ist typisch für die Frommen, dass sie mit dem Leben nicht klarkommen, nicht mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und deswegen verlagern sie alle ihre Hoffnungen und Sehnsüchte auf einen jenseitigen Ort, wo wir mit Elektroharfe auf der Wolke sitzen und Halleluja murmeln. Ich wüsste nicht, wie ich es schaffen sollte, den Tod meiner Tochter zu verarbeiten, wenn ich keine ewige Hoffnung in mir haben würde und wenn ich die nicht vom ersten Moment an gehabt hätte. Ich weiß aber auch, dass Glaube beides ist. Es ist wie ein Muskel, den man trainiert, indem man ihn über Jahre füttert mit Vertrauen in Gott. Und auf der anderen Seite ist es ein Geschenk, was einem zufällt. Und welche Seite gerade überwiegt, ob es gerade jemand anders ist, der mir die Arme hochhält, weil ich selbst gerade keinen Glauben habe oder ob ich das selber habe, das kann man nicht sagen. Und auch jemand, der durch schwere Situationen im Leben geht, kann das nicht vorher sagen, das ist jetzt gerade das oder das und ich brauche jetzt dieses oder jenes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit einer Perspektive leben, die nicht nur im Hier ist, die nicht nur sagt, ich will hier das Größte. Weil wir werden so schnell enttäuscht, wenn dann irgendwann doch Leid in das Leben kommt. Leid ist nicht das, was das Leben ausmacht. Und keiner von euch muss heute aus diesem Gottesdienst gehen, völlig depressiv und sagen, ich warte nur darauf, dass mir die nächste Katastrophe passiert. Das wäre ganz furchtbar. So hat sich Gott auch nicht Leben vorgestellt. Aber Leben hier ist endlich. Leben hier ist nicht geschaffen dafür, dass wir bleiben, bis irgendwann unsere Wissenschaftler wissen, wie man 200 und 300 oder 400 wird. Also erstens bezweifle ich, dass das stimmt. Und zweitens ist es ein falscher Fokus, zumindest für Menschen, die an Gott glauben und sagen, das hier, was wir hier haben, was wir erfassen können, wenn wir nur 5 Tage in Folge Tagesschau gucken und reingucken und sehen, was da passiert, was auf dieser Erde passiert, es schreit zum Teil zum Himmel. Diese Erde ist ein Planet, der ächzt und stöhnt und auf Versöhnung wartet, so wie Paulus das in Römer 1 sagt. Wir sollten uns also nicht so einrichten, als ob das hier alles ist, was wir haben, sondern von diesem Ort träumen und an diesen Ort denken, der sehr real ist und wo irgendwann alle Tränen abgetrocknet werden. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit unterschiedlichsten Dingen, mit Theologie beschäftigt, auch mit Nahtoderfahrungen. Und ich weiß, einige von euch denken wahrscheinlich, das ist Voodoo. Nee, das ist durchaus sehr, sehr wissenschaftlich, was da passiert, wenn gewisse Forscher Leute fragen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, weil sie im Koma gelegen haben oder so und das auswerten, was passiert. Da steht zum Beispiel in dem letzten ernstzunehmenden größeren Buch, dass Menschen, die gefragt wurden, die diese Erfahrungen gemacht haben, vorher waren 30% fromm, 70% hatten im Glauben nichts am Hut. Und hinterher wurden sie nochmal gefragt, ob sie jetzt daran glauben, dass Gott sie in Empfang nimmt. Dass da ein wunderschönes Land ist, was auf sie wartet, mit Farben, die so schön sind, dass sie noch nie gesehen haben und einen Frieden finden, den sie noch nie gesehen haben. Und 80% sagten, dass es genau ist mir passiert. Da hat mich jemand in Empfang genommen. Diese Welt ist sehr real. Hier in diesem Raum befinden sich Millionen wahrscheinlich von Mikrowellen. Keiner sieht sie. Aber jeder, der eine Mikrowelle zu Hause in der Küche hat, weiß, dass das sehr real ist. Sonst würde das Essen nicht auf der einen Seite warm werden, während es auf der anderen Seite kalt bleibt. Es gibt diese Realität. Und ich habe irgendwann auch über diesen Spagat zwischen dem, was ich jetzt schon habe und dem, worauf ich noch warte, ein Lied geschrieben für meine Tochter, dann sehe ich dich.